In der heutigen Episode
Diversify, der Now Private Market Podcast, sprechen Robin und ich, wie soll es anders sein, über die wirtschaftliche Lage und die Straße von Hormuz. Wir sprechen über die AI-IPO-Welle mit Anthropic, OpenAI und SpaceX. Wir reden im zweiten Themenblock, beziehungsweise im dritten, darüber, was denn alles bei so einem IPO im Vorfeld passieren muss. Und wir reden über Partners Group und ARK Invest. Viel Spaß beim Zuhören.
Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Diversify, der Now Private Market Podcast. Robin, wie geht's, wie steht's?
Hendrik, ich grüße dich. Mir geht's spitze, ist nur recht warm aktuell. Ich finde es sehr schön, dass die Sonne jetzt raus ist. In Berlin ist ja entweder grau, Regen, windig oder jetzt Ausblick zum Wochenende, 36 Grad.
Da gibt es auch so einen Song.
Weil es immer heißer wird. Das ist korrekt. Nee, ich finde es sehr schön. Mir geht's gut.
Das freut mich.
Ich bin sehr happy. Wir haben auch eine relativ volle Pipeline mit Partnerschaften, gute Zeit gehabt, auch Super Return. Danach hatten wir gar keinen Podcast mehr aufgenommen. Viele tolle Gespräche. Also bin echt im Großen und Ganzen sehr positiv gestimmt. Gute Laune mit dem Team. Kommt ja morgens auch immer länger raus. Gestern war nämlich auch der längste Tag des Jahres. Und ja, bin sehr froh. Gutes Wetter. Unsere Partner entwickeln sich positiv, von dem her, ich kann nicht klagen.
Sehr gut.
Und dir?
Mir geht's auch super, Robin. Ich freue mich natürlich, dass wir jetzt endlich mal wieder aufnehmen können. Wir nehmen auf heute Montag, 22. Juni und wie du sagst, die Hitzewelle trifft gerade Berlin, aber wir wollen uns ja nicht immer beschweren.
Sag ja gerade, ist schön.
Ja, genau. Aber vorab, kurzer Disclaimer, dieser Podcast dient ausschließlich zu Informationszwecken und ist natürlich nicht als Anlageberatung zu verstehen. Warum erzähle ich, wann wir aufnehmen? Weil wir starten mit einem Thema, was sich eigentlich die ganze Zeit irgendwie dreht und wendet.
Wir wollten nämlich eigentlich letzte Woche aufnehmen.
Korrekt. Und
das war schon wieder veraltet.
Und zwar wollen wir natürlich über den Iran-Deal sprechen. Da will ich natürlich gleich nochmal deine Einschätzung haben, wie hoch Donald Trump verloren hat. Also gar nicht ob oder wie, sondern wie hoch. Aber grundsätzlich hatten wir tatsächlich schon was vorbereitet und dann am Wochenende kam dann natürlich wieder die Push-Nachricht, die Straße von Hormuz ist wieder zu. Liegt daran, dass die israelische Armee weiterhin irgendwie den Libanon angreift und dann hat das ausgehandelte Abkommen da diese Lücke, die das ja offen lässt, dass der Iran dann auch die Straße wieder schließen kann. Also grundsätzlich vielleicht einmal, Robin, versuch doch gerne irgendwie mal einzuordnen, wie ist gerade der Stand und was bedeutet denn der Deal, der zumindest in der letzten Woche announced wurde,
Gut, ich glaube, der wesentliche Teil war, da hatten wir auch schon x-mal drüber gesprochen, ne? Als das Kriegsgeschehen begonnen hat, rund um den Iran, aber auch Israel war jetzt nicht unwesentlich beteiligt, war so der größte makroökonomische Punkt, wo alle drüber gesprochen haben, wo auch sehr große Auswirkungen auf Dealgeschehen im Private Markets hat, aber auch auf eine Bewertung von Unternehmen an der Börse, Inflationsausblick, Zinserhöhungen, Zentralbanken, die restriktiver agieren etc., war die Schließung der Straße von Hormuz. Warum? Das ist so eins der Nadelöhre global, wo sehr, sehr viel Öl und auch Gas durchtransportiert wird. Wenn diese Straße, jetzt in dem Fall von Iran, geschlossen ist, dann ist es schlecht, weil weniger Öl und Gas transportiert, exportiert, also gerade aus dem Mittleren Osten, werden kann, was dazu führt, dass es weniger Angebot von Öl und Gas gibt, was dazu führt, dass bei gleicher Nachfrage der Preis steigt und was wiederum dazu führt, dass alle Unternehmen teurer Öl, Gas beschaffen, was dazu führt, dass die Preise steigen, was dazu führt, dass die Inflation steigt, was schlecht ist, weil alles teurer wird. Die Menschen können weniger konsumieren, was man auch an der Tankstelle sieht. Tankpreise gestiegen, trotz extremem Engagement der Bundesregierung.
Das war stark,
Das war richtig stark. Und infolgedessen höhere Inflation, was machen Zentralbanken? Die erhöhen die Zinsen. Das ist jetzt in Europa passiert.
Zumindest eine, ja.
Das ist in Europa passiert mit der EZB, die USA, jetzt doch aber eher auch restriktivere Worte. Donald Trump möchte ja sehr, sehr klar, war auch die erste Entscheidung jetzt mit dem neuen Zentralbankchef. Trump möchte ja unbedingt, dass Zinsen fallen, weil es gut ist für den Kapitalmarkt, was sein Gradmesser ist. Und der neue Chef hat halt gemeint so, nö, die neuen Arbeitsplätze werden mehr Arbeitsplätze, deutlich mehr, signifikant mehr Arbeitsplätze geschaffen als gedacht. Die Wirtschaft ist eigentlich intakt. Inflation immer noch ein Thema. Wir erhöhen eher wieder. Das heißt eigentlich, so Preisstabilität ist eher das Wichtige. Hat jetzt nicht erhöht, aber es gehen jetzt irgendwie deutlich mehr Marktteilnehmende davon aus, dass die Zinsen wieder steigen. Und was war jetzt der Deal? Der war, sollte 2 Wochen intakt sein, mit der Ausnahme, die Hendrik richtigerweise gesagt hat. Wenn jetzt nicht irgendwelche Kriegsgeschehen sind, hat irgendwie Israel das Memo nicht abgehört, sodass die Straße vom Hormuz jetzt kurz offen war, was sehr gut war für die Ölpreise. Die sind dann gefallen, natürlich, der Markt agiert da direkt. Also weniger Druck auf Inflation, für die Industrie alles toll, Konsum geht wieder hoch, alle wollen wieder konsumieren. Aber dann wieder Angriffe, also vom Libanon unter anderem, jetzt von Israel. Und dann habe ich gesagt, nee, dann nutze ich das Hintertürchen im Vertrag. Wenn es wieder Angriffe gibt, dann mache ich die Straße wieder zu, was wieder schlecht ist für die Märkte. Und das heißt, eigentlich sind wir jetzt wieder zurück auf Los. Das heißt, man weiß nicht so richtig, wo es hingeht. Das heißt, wieder Druck auf die Energiepreise.
Ja, ist also ein bisschen, ich meine, du sagst, Trump fordert, senkt doch bitte die Zinsen, aber er selber liefert geopolitisch überhaupt nicht in irgendeine Richtung. Macht das Ganze natürlich auch irgendwie dann nicht einfach für den neuen Fed-Chef, der, wie du ja sagst, dass das sein erster Zinsentscheid war. Aber wie bewertest du denn generell den Deal? Also ich habe verschiedene Sachen gelesen. Die Meinung in den Medien ist ja schon eher so, ich glaube, das Handelsblatt war da auch sehr konkret, dass das Ganze für Donald Trump schon eine sehr große Niederlage war. Jetzt auch mit dem Deal, der dann geschlossen wurde.
Also deutlich schlechter, als er es sich erwünscht hätte, mhm, also, oder erhofft hätte. Also man merkt halt auch.
Also wenn man es beziffern müsste, ob Sieg oder Niederlage, was ja tatsächlich oft der Fall bei Krieg.
Sagen halt viele, war eine Niederlage.
Ja.
Ja, vor allem jetzt auch, also rein monetär, ne? Also ein großer Punkt ist auch einfach die Ausgaben, ne, für den Krieg. Und es hat ja auch rund um Defense, jetzt zwar keins unsere Themen, aber gerade Defense, also die ganzen Drohnen und alles,
ja
grundlegend verändert, wie man so denkt, weil natürlich kannst du da deine Tomahawk-Raketen für ein paar Millionen gegen eine 2000 Euro irgendwie Aldi-Drohne nutzen, aber macht halt langfristig keinen Sinn. Und die USA hat halt irgendwie in wenigen Wochen an Krieg, haben die irgendwie einen Großteil des Arsenals von den Tomahawk-Raketen rausgeschossen.
Ja, ja.
Müssen jetzt irgendwie bis 2030 das wieder nachproduzieren, x Millionen oder 1 Milliarden Höhe wieder Rüstungsausgaben tätigen. Und es hat sich schon maximal verändert. Und man sieht halt auch, wirtschaftlich hat es absolut keinen Sinn gemacht. Jetzt irgendwie sind sie doch nicht alle so allein mit den USA, wie er es gedacht hatte. Also schon klare Niederlage. Und auch der Deal kurzfristig, also er hat ja zwar bedeutet, dass jetzt mehr Energiepreissicherheit da ist, bisschen mit Blick auf die Inflation, dass man das irgendwie mehr in den Griff bekommt, dass die Unternehmen mehr Planungssicherheit hätten, theoretisch, aber unverändert siehst du ja doch die Spannung. Also die Spannung war jetzt ja nicht direkt vom Tisch gewesen. Also man sieht irgendwie, dass die Vormachtstellung der USA, ja, also der Abstand zu anderen Ländern hat sich verringert oder auch jetzt irgendwie den Respekt gefühlt, den andere Länder haben.
Naja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, was die Frage ist so ein bisschen, ob das ihm klar war, war mal ein Fragezeichen dran, aber wie sehr tatsächlich auch der Iran und das Regime dort ja die Welt in der Hand hat. Also wenn jetzt irgendwie sagt, ja gut, dann machen wir halt wieder zu und bombardieren wieder alle, die da durchfahren wollen. Und dann geht es der Welt auf einmal wieder deutlich schlechter. Die Spirale hast du ja gerade erklärt, das ist ja schon sehr besorgniserregend.
Ist halt auch mega fragil. Also alles, was, also rund um die Straße von Hormuz. Und da merkst du halt selbst, dass die USA so als Supermacht, auch militärisch, krasse Vormachtstellung, dass sie halt no chance haben, da irgendwas zu tun.
Ja.
Und da war ja auch schon Diskussion, ob das dann irgendwie trotzdem künftig zusätzlich bepreist wird und alles Mögliche. Und es ist halt der absolute Wahnsinn, was für eine Abhängigkeit man hat.
Ja, ist krass.
Aber was hat es auch bedeutet, ist auch interessant. Da haben wir, glaube ich, letztes Mal auch kurz drüber gesprochen. Also gerade als es begonnen hatte, der Konflikt dort, ist das, was sehr partizipiert hat. Klar, es sind jetzt Unternehmen, die irgendwie nicht da ihr Öl fördern und auch nicht von da auf den Export von dort angewiesen sind. Es sind Unternehmen, die ja halt klar irgendwie Öl produzieren in den USA und all so etwas. Aber wer noch partizipiert, sind erneuerbare Energien. Wenn man halt gemerkt hat, die Energielieferketten, ne, sind extrem abhängig von der Region und vom Ölpreis, was halt nicht wirklich nachhaltig ist, und dass dieser Bereich extrem geboomt hat. Erneuerbare Energien, Speicher und also etwas, weil die Länder halt gemerkt haben, oh, ich muss mich da vielleicht doch ein bisschen unabhängiger machen. Und auch eine interessante Entwicklung, die gar nicht so offensichtlich ist.
Naja, spannend. Ja, aber manchmal ist es dann oft so, ne, wenn es dann wirklich irgendwie hart auf hart kommt, dann denkt man sich ja, schade, dass wir nicht schon seit dem das ein paar Experten sagen, ein bisschen mehr auf erneuerbare Energien setzen.
Ja, und die Infrastruktur brauchst du auch für alle großen Zukunftsthemen, ne? Es geht ja auch hier, also KI ist ja in aller Munde.
Genau, über Rechenzentren hatten wir ja letztes Mal gesprochen.
Voll. Das, da brauchst du ja Energie für. Und klar kannst du da jetzt irgendwie Öl verfeuern. Oder kannst halt auch mit erneuerbaren Energien Energie gewinnen, die richtig speichern und dann irgendwie die Netze ausbauen.
Ja. Robin, kommen wir zum nächsten Themenblock. Und zwar wollen wir so ein bisschen über die anstehende IPO-Welle sprechen. bezüglich Anthropic und OpenAI, aber vielleicht mal kurzer Recap. Hast du SpaceX-Aktien zum IPO gezeichnet?
Ich hatte die davor schon.
Davor?
Ja, ist verrückt.
Wie geht denn das?
Gibt ein paar so Anbieter, die mit großen Fonds zusammenarbeiten, die da pre-IPO schon drin waren.
Ist das doch Scam?
Das auf jeden Fall ist das Scam. Mhm. Habe ich trotzdem gemacht. Hat funktioniert.
Nee, sehr gut.
Du?
Ich war natürlich vorher auch schon investiert.
Profi.
Hab aber
Trüffelschwein.
Ja. Hab da beruflich einen ganz guten Zugang. Nein, Spaß beiseite. Hab aber tatsächlich aus Spaß mit einer kleinen Position das auch gezeichnet, um zu gucken, was da so passiert.
Den Preis also so hochgetrieben.
Genau. mit meinen 12%, die mir zugeteilt wurden von meinem Initial, was ich haben wollte. Nein, also ich glaube, am Ende war es deutlich, ich sag mal, vom Prozess her deutlich unspektakulärer, als man es dachte, aber dafür war der IPO, muss man dann an der Stelle auch sagen, schon einer der spektakulärsten in den letzten Jahren.
War vielleicht auch der größte.
Und mit Abstand. Aber grundsätzlich, Robin, was lernen wir denn oder was sind denn das, ich sag mal, so ein IPO kann denn ja auch so ein bisschen das Jahr prägen, zu gucken, okay, wenn das für SpaceX so gut funktioniert, vielleicht klappt das ja auch für andere Companies, die gerade im Hype sind.
Die Pipeline ist ja voll. Also das ist ja einmal klar SpaceX, die jetzt an die Börse gegangen sind. Da auch, ich finde es tatsächlich auch sehr, sehr spannend, was sich alles so tut im Nachhinein. Also mhm. Der erst hat es ja SpaceX. Dann haben die, das ist auch der Zeitpunkt, wo unser Fonds sich da beteiligt hat, war, also pre-IPO war der Merger von XAI und SpaceX, mhm. Und so an die Börse gegangen. Und dann Elon Musk schon, also man kann von dem halten, was man möchte. Sicherlich extrem in alle möglichen Richtungen, aber er hat es schon sehr clever gesteuert. Ein IPO, nicht so viel Free Float, also das heißt, die bisherigen Gesellschaften halten auch weiterhin sehr, sehr viele der Anteile. Nur 5% oder rund 5% sind wirklich im Free Float, also in der Börse gehandelt, was viele bemängeln, was halt nicht viel ist, weil sehr, sehr viel halt gar nicht über den Markt gehandelt werden kann. Dann so eine mega hohe Bewertung. Und dann auch die ganzen Indexregeln so ein bisschen außer Kraft gesetzt, dass irgendwie ein Russell oder auch ein Nasdaq die direkt in die Indizes aufnimmt.
S&P aber auch nur die Free Float.
Genau.
Also ja, jetzt am Ende wird ja auch dann super, wird viel heißer gekocht, als letztendlich ist. Also ich glaube, was habe ich jetzt gesehen, im FTSE sind sie wie 0,02 oder sowas, was jetzt ab zum 26. Juni irgendwie reingeht.
Es war also wirklich halt nichts eigentlich.
Ja.
Aber das ist total krass. Das machen jetzt auch schon Akquisitionen über Equity bezahlt, also über Anteile von SpaceX.
Das ist super clever, ja.
War das schon clever. Und, ich habe es auch gelesen heute Morgen, plant jetzt ja auch irgendwie eine große Emission von Anleihen.
Mhm.
20 Milliarden, also schon große Emission. Und der macht es ja danach. Eigentlich ist es interessant. Ne? SpaceX war schon brutaler, also brutales Volumen, 75 Milliarden Dollar, mega Ding, extrem gestiegen. Kam jetzt wieder ein bisschen runter, also gerade auch im Zuge der doch nicht Entspannung mit dem Iran. Aber ganz interessant, was da vorher passiert ist. Eine Alphabet, ne?
Mhm.
Die hat sich so, alle waren irgendwie so super hot auf irgendwie Kapitalmarkt, IPO und Tech-Zeug. Die haben sich doch auch, also ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, ich glaube auch um die 40 Milliarden. Oder sowas. Also auch richtig viel Kapital. Das können wir, also ich meine, dass es in der Größenordnung war. Mhm. Auch nochmal richtig viel Kapital über Anleihen besorgt. Meta spielt noch mit dem Gedanken. Das heißt, da zapfen gerade alle Tech-Unternehmen so richtig den Markt an. Krass. Und jetzt kommt ja OpenAI und Anthropic, die jetzt auch sagen, okay, die haben vertraulich schon Unterlagen eingereicht. Fahren ja auch so mega IPOs. Und das heißt, die ganze, allein wenn du jetzt sagst, irgendwie diese fünf Companies, du sagst ein SpaceX, Anthropic, OpenAI, dann noch eine Alphabet und eine Meta.
Ja.
Und signifikant mehr Kapital als letztes Jahr irgendwie überhaupt über IPOs und sowas. Die Kapitalerhöhung, keine Anleihen, bitte, entschuldige. Also Banner Alphabet und Banner Meta.
Ja.
Signifikant mehr Kapital, das je über irgendwelche IPOs, das letztes Jahr akquiriert worden ist, also vom Kapitalmarkt, schon brutal. Und so wie du sagst, das ist halt schon so ein Lackmustest, haben sie auch viel geschrieben in der Presse. Das heißt, wenn der hält, es wäre das schon krass. Weil gerade auch das Thema, wie lange hält's, ich wurde da auch von der Bild befragt, so eine Handvoll oder zwei Experten, vielen Dank nochmal an der Stelle, befragt, was wir von dem IPO halten.
Ja.
Und ich finde halt, dass schon sehr, sehr, sehr viel Hoffnung eingepreist ist, weil halt, das heißt, typisch im Kapitalmarkt.
Und Hype, ne?
Also und Hype. Also alle waren halt super hot und das haben sie schon gut gemacht,
finde
ich. War krass überzeichnet, aber es gab schon IPOs, die auch noch viel, viel heftiger überzeichnet waren, so in der Historie. Aber schon krasser Hype gewesen, hat schon gezeigt, okay, die Leute haben da Lust drauf.
Ja.
Ich bin halt mal gespannt, das war auch da mein wesentlicher Punkt, halten sie, was sie versprechen, weil in dem, ich weiß nicht, ob ihr den Prospekt mal so, oder ob du da mal reingeblättert hast.
Klar, hat ein paar Seiten gehabt.
Sah aber schon gut aus, also schon cool gemacht, also echt ordentlich salesy.
Ja, ja, da wurde ja auch viel drüber gesprochen, dann ein Leben auf dem Mars anzusiedeln, ja, und so.
Aber, also die schon, aber die Substanz dahinter, der
war halt, es war halt, es war halt ein Marketing-Ding.
Geil. So, ne, das hat er schon gut gemacht. Aber nichtsdestotrotz halt so viel, richtig viel Material, so Fleisch an den Knochen ist jetzt nicht so super viel.
Ja, ja.
Und es waren halt auch so krasse Sachen, die wurden noch nie geproved. Und der kann halt einfach, der hat es halt mega verkauft. Und da bin ich halt gespannt. Ich sag halt, ich bin halt gespannt, wenn wir jetzt in einem Jahr gucken, wo steht der Kurs in einem Jahr? Wenn wir da halt auch über dem Ausgabepreis und über dem Kurs jetzt, dann wäre das schon stark. Ich bin persönlich schon ein bisschen skeptischer, weil es einfach rein statistisch sehr, sehr viele von diesen IPOs, die so stark gehypt werden, werden halt dann doch wieder doll abverkauft, wenn dann halt doch nicht geliefert wird und der Hype etwas abflacht. Insbesondere, wenn halt noch viele andere krass spannende Geschäftsmodelle an die Börse drängen.
Aber, also ja, aber es ist Elon Musk, und er hat es ja mit Tesla auch geschafft, tatsächlich sehr, sehr lange das auf einem Niveau zu halten, dass ja auch das, sage ich mal, der Börsenkurs unbremsbar war. Wurde ja mittlerweile ein bisschen eingefangen, aber nichtsdestotrotz, du sagst es, wenn man es fundamental mal betrachtet, also es ist ja, SpaceX besteht ja aus mehreren Sparten und davon ist aktuell eine profitabel, Starlink,
ja.
Was natürlich ein extrem geiles Geschäftsmodell ist, muss man an der Stelle auch mal sagen.
Die machen jetzt Out-of-Home-Werbung in Berlin.
Starlink?
Habe ich letztens gesehen.
Das kriegt mein Instagram ist voll mit.
Ich habe Out-of-Home am Volkspark, ja, Friedrichshain, bin da vorbeigefahren, also Werbung für Starlink-Internet. Für
mega, hast du noch kein Starlink-Ding auf deinem Balkon?
Bei Starlink-Ding auf dem Balkon. Kommt noch. Ja, das finde ich cool. Und vor allem halt, wie sie auch das Thema mit KI, was da so geplant ist, ist schon extrem innovativ.
Man kann, ja.
Also Elon Musk ist schon brutaler Visionär. Also wirklich one of a kind.
Das kann man auch nichts anderes zu sagen. Also wie du sagst, er ist natürlich sehr edgy in jeglichen Meinungen, aber was er an Wert zumindest auf Papier geschaffen hat in seiner Karriere ist schon beeindruckend.
Herausragender Unternehmer, ist schon Wahnsinn. Also wie du sagst, hat sehr eigene Herangehensweise, aber wahnsinnig innovativ. Und ich bin sehr gespannt. Ich finde das Geschäftsmodell super spannend, auch ARK, mit dem wir da zusammenarbeiten, die haben sehr, sehr engen Zugang zu ihm und seinem Team und es ist schon Wahnsinn, was er vorantreibt, was er für Innovationen an den Start gebracht hat, weil halt keiner dran geglaubt hat. Deswegen jetzt rein fundamental, dass er das wirklich abliefert, was er verspricht, sagen auch viele, boah, skeptisch. Ich persönlich sage auch, klar, ist ambitioniert. Ich glaube, wenn es jemand so umsetzen kann, der ist schon eher einer der wenigen auf diesem Planeten, die das hinbekommen könnten.
Ja, lass uns mal den Schritt zurückgehen oder beziehungsweise nochmal zum Anfang. Also wir haben ja natürlich angesprochen, grundsätzlich SpaceX hat jetzt den Vorritt gemacht, sage ich mal. Und Anthropic und OpenAI wollen dieses Jahr folgen. Wann? Steht noch so ein bisschen in den Sternen. Aber Anthropic hat jetzt am 1.6. Bei der SEC etwas eingereicht. Da war die letzte Bewertung 965 Milliarden. Soll tendenziell Richtung Q4, irgendwie Oktober 26 ans Nasdaq gehen. OpenAI hat interessanterweise kurz Zeit später eingereicht.
Ja, so ein bisschen ihren Wettkampf, ne?
Ja, auf jeden Fall. Sind tatsächlich so um die 100 Milliarden weniger wert aktuell. Bei einem Umsatz von knapp 25 Milliarden Dollar. Listing-Fenster ist auch Q4 26. Interne Quellen bei OpenAI haben gesagt, eventuell auch erst Anfang 2027. Ich glaube, es war sogar die CFO, die das gesagt hat. Deswegen das einmal nochmal als Kontext. Und was ja, ich glaube, spannend ist, du meinst es auch, sind sie, sage ich mal, jetzt die wertvollsten Private-Market-Unternehmen streben jetzt einen Börsengang an, was jetzt ja auch lange Zeit gar nicht der Fall war. Ne? Also wir haben ja keine kleinen IPO-Stau gehabt in den letzten Jahren.
Halt nicht so gut.
Ne? Und dass diese Private-Market-Bewertung, die ja, was ja auch oft in der Kritik steht, das ist ja alles nur auf dem Papier, dann ja auch wirklich mal öffentlich eingepreist werden, wenn sie sozusagen ihren IPO machen.
Gut, sogar mit einem schönen Markup, was man jetzt bei SpaceX gesehen hat.
Ja.
Also ich halt gesehen habe, okay, wir ja die letzte Runde,
ja,
die war rund 1 Billion und sind jetzt ja bei fast dem Doppelten an die Börse und es wurde danach noch weitergekauft.
Ja.
Jetzt mal losgelöst von, da hatten wir schon mit Fundamentalen, da hatten wir es halt wirklich so eine Preisbestätigung, die es lange nicht mehr gab.
Ja, aber vielleicht machst du noch mal kurz den Private Markets Winkel ein bisschen auf. Also was bedeutet denn das, wenn sozusagen IPO Aktivität besteht und die, sage ich mal, die großen anfangen an die Börse zu gehen? Da werden ja sicherlich auch noch andere IPOs kommen.
Also grundsätzlich, vielleicht einfach mal so die Einordnung noch, was das bedeutet. Ne? Wenn so Company, also typischerweise, wenn man eine Firma gründet, dann hat der Gründer irgendwelche Anteile, das Gründungsteam, die ganzen Kernmitarbeiter haben auch Anteile an der Firma. Da haben ja sehr viele jetzt gerade auch einen Erlös bekommen. Es gibt ja wohl, das kam bei SpaceX, also irgendwie so Kantinenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Millionäre, Multimillionäre geworden sind, die aus den Anlegerklubben gemeinsam gegründet
haben. Es sind sogar welche Milliardäre geworden,
das,
ne?
Ja, und das ist halt wirklich absurd. Und also erstmal, was bedeutet das jetzt grundsätzlich? Ich glaube, das ist wieder so ein riesengroßen Innovationszyklus anstoßen wird. Und das ist ja die sogenannte PayPal-Mafia, also ganz viele ehemalige PayPal, oder gerade PayPal-Gründungsteam, mit Peter Thiel, dann irgendwie Elon Musk und die ganzen Leute, die jetzt ja für eine eigene, ja, die halt wirklich herausragende Tech-Persönlichkeiten sind, die sehr, sehr viele Innovationen schaffen, fördern, investieren, etc. Und ich glaube, das genau das wurde jetzt auch wieder angestoßen, einfach durch diese Exit-Liquidity. Also mal zu dieser Exit-Liquidity. Typischer Weg, du gründest eine Firma, bisschen bootstrapped, also mit deinem eigenen Kapital, nimmst du irgendwann Venture-Capital-Investoren. Wenn du groß bist, also Fonds, wenn du dann groß bist, dann kommt irgendwann ein Growth-Investor, irgendein Private-Equity-Fonds. Und wie kannst du einen Exit machen? Du kannst entweder an die Börse gehen, was wir gerade gesehen haben, du kannst einen anderen Fonds verkaufen, so einen Buyout-Fonds, die sich halt auf größere Transaktionen spezialisieren, an irgendeinen Strategen, also ein alternativer Exit, oder halt auch Secondaries an einen anderen Fonds. Mhm. Gehen wir später, glaube ich, nochmal drauf ein, wenn ich das Preview richtig gelesen habe.
Nee, nächste Woche. Oder übernächste Woche.
Secondary ist
quasi das Briefing nicht richtig gelesen.
dass man eine bestehende Beteiligung von einem Fonds an einen anderen Fonds verkauft. Mit ein bisschen Abschlag ist ein Secondary. Gehen wir aber. Freut euch drauf, in zwei Wochen gehen wir da drauf.
Ja.
Richtig guter Teaser.
Siehst du mal. Ja. Alles geplant, ne?
Nee. Genau. Und was bedeutet das mit den IPOs? Also Private Equity Fonds standen jetzt die letzten Jahre stark in der Kritik, weil es relativ wenig Verkäufe gab. Das heißt, ihr sagt, okay, ihr habt eigentlich eine gute Rendite auf dem Papier, aber es gibt gar keine Distributions, also sogenannte Ausschüttung aus den Beteiligungen, weil die Private Equity Fonds, so Buyout Fonds waren restriktiver, haben nicht investiert, weil du hast halt auch geopolitische Spannung. Mhm. Ukraine, also durch die Ukraine ist ja auch der Zins extrem gestiegen. Mhm. Und es macht dann halt auch einfach Bewertungslevels. Es macht Bewertungen niedriger und wollten viele nicht verkaufen zu anderen Firmen. Dann hast du IPOs ging gar nicht, weil alle irgendwie ein bisschen Angst hatten, ein IPO zu machen, dass es halt nicht gekauft wird von den Anlegern am Markt, dass es irgendwie wieder einbricht, dass du gar nicht während des Bookbuildings, also während du mit deinen Investmentbanken quasi den IPO, die Stücke da platzierst am Markt, dass du das gar nicht voll bekommst, das heißt, du kannst gar nicht den Preis erzielen, den du willst, du kannst gar nicht das Volumen erzielen, das du willst. Deswegen gab es relativ wenig Exits, relativ wenig Liquidität. Und durch das jetzt wieder besser funktioniert, versuchen gerade mega viele Companies halt über ein IPO Liquidität zu beschaffen. Da gibt es auch viel so Infrastruktur-Plays, alles rund um KI natürlich. Ja. Defense, verrückt, Defense, wie viele Defense-IPOs es gerade gibt, das ist so absoluter Wahnsinn.
Ja.
Also ist an sich ein gutes Zeichen, weil so funktioniert jetzt der Zyklus wieder für viele. Weil die letzten, sehr lange Antwort, weil die letzte Dekade oder letzten Dekaden ist ja die Anzahl an börsennotierten Unternehmen. Ich habe es letztens für eine Zahl gelesen. Also war es irgendwie zeitweise in den USA bei ungefähr 8000 Listed Companies. Mhm. Vor 20 Jahren, jetzt bist du noch bei 3200. Also der Trend ist signifikant fallend, weil immer mehr Firmen delisten, andere gehen viel, viel später an die Börse. Und jetzt gibt es halt wieder IPOs, was sehr, sehr schön ist, was halt wieder diesen ganzen Zyklus ein bisschen besser funktionieren lässt. Und deswegen gibt es sehr, sehr viel Optimismus. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass gerade diese Mammut-IPO hält. Und dass man jetzt hier die ganzen Bewertungsrisiken, die ganzen CapEx-Risiken jetzt irgendwie bei einer SpaceX und die ganzen Wettbewerbsthemen, die es ja gibt. Es gibt ja auch mehrere irgendwie Space-Companies, die jetzt auch da irgendwie mitschwimmen wollen, ob das funktioniert. Aber an sich sehr schön, dass man wieder sowas sieht.
Ja. Ich glaube, vielleicht ein kleiner Teil noch als Ergänzung zu dem, was du gesagt hast. Klar, es wird jetzt dir zeigen, ob es so funktioniert mit dem Zyklus. Aber was man natürlich trotzdem noch festhalten kann, die Unternehmen gehen natürlich später an die Börse. Später bedeutet vielleicht in dem Punkt nicht immer zeitliche Komponente, sondern wertsteigernde Komponente. Ja. Also, wenn man sich überlegt, mit welchem Wert SpaceX an die Börse gegangen ist und mit welchem Wert jetzt Anthropic zum Beispiel hat, irgendwie 960 Milliarden.
Also richtig eine Billion. Es gibt ja gar nicht so viele Companies in der Börse, die so Bewertungen haben. Das ist ja Wahnsinn.
Eben. Also, ne, das nichtsdestotrotz, ein Großteil, wird sich natürlich zeigen, aber den Großteil der Bewertungen pre-IPO passieren am Private Market.
Vor allem, wir machen demnächst mal wieder in anderen Podcasts Werbung. Mhm. Und eine dieser drei Firmen, nämlich, was ist es? OpenAI war es, ne? OpenAI, die ist ja OpenAI mit der Bewertung von knapp 1 Billion. Mhm. Das ist so eine Bewertung wie, was hatten wir? Allianz,
so, ja, ja.
Siemens.
Allianz, Siemens und SAP zusammen, Mehrwert.
Ja, also, das ja, waren, und das ist einfach nochmal.
Und auch nicht knapp.
Ja, und das, nee, auch nicht, ist kein knappes Rennen. Nee, aber nochmal einfach das, das ist so, das ist absolute Wahnsinn.
Ja, ja.
Von der Kapitalisierung.
Ja, wenn du überlegst, dass das die größten Firmen am DAX sind, so, und dann, ja.
Und SAP ist ja so Vorzeige-Tech-Unternehmen von Europa.
Sind aber momentan auch, glaube ich, weit hinter ihrem.
Ja, da ist halt ein bisschen das Thema mit SaaS, ne? Weil da kam ja KI, viele Grüße gehen in die USA.
Genau.
Das Thema, dass sie sagen, ja, du brauchst ja gar nicht mehr bei den Software-as-a-Service-Unternehmen, du brauchst irgendwie viel
weniger Mitarbeiter,
du brauchst einen Agenten, brauchen wir nicht mehr. Und jetzt alles macht jetzt Cloud, wie bei uns.
Genau, genau, genau. Aber grundsätzlich, lass uns doch bei dem Thema IPO bleiben. Dann haben wir uns überlegt, wenn wir schon jetzt hier die drei Zugpferde haben, lass uns doch nochmal tiefer reingehen, Robin. Was passiert denn bei so einem IPO? Was sind da so die Grundlagen? Lass uns doch mal irgendwie am Beispiel Nasdaq mal durchgehen. Also, weiß
wenn
nicht,
ich jetzt eine Nasdaq-Listing machen
will. Du jetzt genau. Du mit deiner Robin Rainer Binder AG möchtest es machen.
Vielen Dank an dieser Stelle auch für meinen zweiten Namen.
Sehr gerne.
Liebe ich.
Habe ich, hab ich nicht gewählt. Also, was ist das? Weiß nicht, so Stichwörter: Roadshow, Pricing, Lockup.
Na, erstmal. Brauchst halt ein Unternehmen, das irgendwie auch, also du redest ja mit Investmentbanken und überlegst mal irgendwann, ach komm, ich will jetzt nicht mehr jetzt irgendwie mit PE Fonds und alle möglichen Investoren machen, sondern ich gehe jetzt, was in Initial Pub, also IPO, Initial Public Offering, ein initiales öffentliches Angebot. Dafür steht's. Und was macht man da üblicherweise? Man redet mit Investmentbanken, die dich begleiten. Weil die sagen halt erstmal so, du musst erstmal gucken, geht es nicht? Ist es irgendwie ein Sektor, der gekauft wird, ein Sektor, der nicht gekauft wird? Und da machst du mal so ein grobes Sounding. Und dann musst du in den USA ein sogenanntes S1-Formular, musst du vertraulich einreichen. Das sind so Registrierungsdokumente bei der SEC, das ist die Finanzaufsicht in den USA, wo halt so ein paar Kennzahlen drin sind, Geschäftsmodell, was willst du machen mit der Kohle? Und das ist halt vertraulich, heißt, es geht halt nicht jetzt irgendwie in die Breite. Also jetzt nicht der Prospekt, den jetzt man von SpaceX gesehen hat, sondern so ein vertrauliches Dokument, dass du da einreichst, also dass du da einreichst, was es irgendwie auch eine Anthropic und eine OpenAI gemacht hat. Und parallel checkst du halt auch mit deinen Investmentbanken, ja, wie kann ich das platzieren? Und dann hast du auch, also dann prüft es die SEC nebenher, und das ist halt immer so einen laufenden Prozess. Das hatte ich früher auch einige Berührungspunkte noch in meiner früheren Tätigkeit. Und dann überlegst du halt auch, okay, solange das geprüft wird von der SEC, was kann ich von der Preis-Range? Das ist ja diese Bewertung auch bei den Finanzierungsrunden.
Das macht jetzt im Äquivalent, sagen wir mal, das macht die BaFin dann bei uns in Deutschland, oder wer
die
macht das?
Die Einreichung ist dann bei der Börsenaufsicht.
Bei der Börsenaufsicht, okay.
Genau, also bei der, also die Einreichung ist dann bei der Aufsicht. Und mit in die Bewertungsspanne, das machst du mit deinen Banken. Und die Banken sagen ja, die platzieren das. Und das ist typischerweise so Leute, die das global koordinieren. Und die sagen, okay, ich bin jetzt, das sind halt die ganzen großen US-Banken, eine Goldman, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America und all so etwas. Die sind da halt so die Platzhirsche, und die sagen, ja, okay, das kriegen wir platziert, und verteilen die das unter. Das ist halt so verteilt, und die sagen, okay, ich habe jetzt eine Preisrange, ich gebe jetzt 1 Million Stücke, 15 Euro, zwischen 15 und 30 Euro als Beispiel. Und dann ist halt zwischen, also passt jetzt nicht bei jetzt irgendwie OpenAI oder Anthropic, aber dann sage ich halt, ich habe es 1 Million, 15 bis 30 Euro, das ist die Range.
Ja.
Das heißt, ich nehme zwischen 15 und 30 Millionen auf. Und dann gibt's, und dann machst du unter Regel so eine Roadshow, weil du willst dann so Ankerinvestoren finden mit den Banken. Also kriegst du idealerweise irgendwann die Genehmigung von der zuständigen Aufsicht. Also halt oft Rückfragen, also etwas, und einfach wie das ausschaut. Und dann machst du eine sogenannte Roadshow, also in Regel mit den Banken. Das heißt, das hat Elon Musk ja auch gemacht, und dann fährst du halt rum, weil du willst ja kein Risiko letzten Endes, ne? Du willst ja nicht floppen bei einem IPO. Das heißt, erstmal ist ja schon, also die SEC sagt alles sauber, wobei die guckt nicht so aufs Pricing, aber dann die Banken sagen ja auch, ja, das ist nur, wenn es platziert wird. Manchmal unterschreiben die selber auch noch was, dass sie da als Anker reingehen, und dann suchst du bei der Roadshow institutionelle Investoren, die das so ankern, als Anker. Die jetzt sagen, hey, ich nehme dir mal 50-60% von dem IPO, den du anstrebst, nehme ich schon mal ab zu denen um den Preis. Und dann gibt es so das Bookbuilding, das heißt, das Buch wird dann aufgebaut, zu welchem Preis funktioniert das.
Was für ein Buch?
Das Buch von dem IPO, also von dem Listing. Das Orderbuch. Gute Rückfrage. Genau. Und dann machst du irgendwann mal fest, wann ist denn der IPO? Dann geht es halt auch irgendwann weiter zu unseren Retail-Broker. Das hat man auch gesehen, irgendwie vor drei Wochen. Auf einmal alle Broker. Also er gesagt, hey, kannst jetzt auch IPO zeichnen. Wichtig. Du hast ganz oft, hast du so ein sogenanntes Lockup. Also auch als Bestandsinvestor, was wir jetzt auch haben. Also als Hendrik und ich, die halt davor schon Private Market investiert waren, was halt auch alle anderen wären, die jetzt sagen, ich mache jetzt irgendwie ein IPO,
ja.
Hast du so ein Lock-up, das halt nicht du auscashen kannst direkt. Das heißt, du machst dann ein IPO und dann wäre das so, wenn Elon Musk jetzt sagt, ich knalle da jetzt mal eine, weiß ich, oder 100 Milliarden an Aktien raus. Deswegen hast du als Bestandsinvestor, kannst du nicht auscashen, ein kleiner Teil kann auscashen, quasi mit dem, was ja public ist, aber du bist erstmal noch gelockt, also für eine gewisse Zeit und ist auch oft an gewisse Bewertungen, Ergebnissen, also etwas gekoppelt und kannst dann erst verkaufen. Und dann hast du am ersten Tag, genau, dann hast du irgendwann einen Ausgabepreis, der feststeht und dann sind die Papiere handelbar an verschiedenen Börsen, jetzt in dem Fall an der Nasdaq und dann geht halt das los. Dann hast du auf einmal das, was du privat in der Regel nicht so streng hattest, du hast ja ganz viele Pflichten. Also je nachdem, welchem Standard du an die Börse bist, also gerade das Höchste bei uns jetzt hier in Frankfurt ist der Prime-Standard, dann hast du halt irgendwie viele, also andere, die höchsten Reporting-Pflichten, die höchste Qualität und also etwas. Und auch in den USA, dann hast du halt auf einmal die Earnings, du musst irgendwie alles publizieren, du hast, wenn es irgendwie so Director-Dealings, wenn es irgendwelche Mitarbeiter wieder Anteile kaufen, verkaufen, das Insider-Zeug, und halt alles offenlegen, so Gewinnwarnungen, wenn irgendwas ist. Und dann bist du in dem Börsengame.
Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz auf dieses Lock-up-Thema eingehen. Also ich meine, wer sich mit dem ganzen Thema Private Markets beschäftigt, da wird viel auch mit Lock-up natürlich auch gearbeitet.
Grundsätzlich bei den Fonds, ja.
Genau. Also es gibt dann tatsächlich auch ein Lock-up am Public Market.
Mhm. Ja, gibt's.
Okay, und das bedeutet, das wäre schön, wenn du noch so ein, zwei Sätze dazu erzählst. Nein, also so grundsätzlich, wie ich es verstanden habe, ist es ja so, dass in unserem Fall ist es jetzt ja ARK Invest, die sozusagen vorher in SpaceX investiert haben, pre-IPO. Und selbst wenn oder als jetzt SpaceX an die Börse gegangen ist, kann ARK Invest nicht hingehen und sagen, okay, wir verkaufen an Tag 1.
In der Regel kannst du einen gewissen Teil, kannst du also abstoßen mit dem IPO, aber dann bist du noch mitgebunden als Bestandsinvestor. Mhm. Also einfach mit der Motivation, dass du jetzt nicht den Markt dann voll schwemmst und alle jetzt irgendwie Liquidität wollen, sondern dass du halt sukzessive deine Anteile abstoßen kannst. Auch immer spannend, sobald so Lockups ablaufen. Ich glaube, bei SpaceX ist es zweigestuft, noch mit relativ vielen Abhängigkeiten an irgendwelche Zahlen, Entwicklungen, also etwas, dass du dann, also auch mit Blick auf Marktkapitalisierung, und dann kannst du die Anteile abstoßen. Mhm. Das ist in unserem Fall ist, das hast du zum Beispiel auch oft, wenn du irgendwie Anteile bekommst von deinem Arbeitgeber. Also wenn du bei einem börsennotierten Arbeitgeber bist, kriegst du oft deinen Bonus nicht, nur Cash, sondern kriegst dann auch Anteile, also an der Firma, dem, keine Ahnung, der Bank oder sowas. Und dann musst du das auch irgendwie 2 Jahre halten, bevor du es verkaufen darfst, wenn es dein Bonus ist. Und das ist auch so. Das heißt, die Anteile darfst du nicht einfach so abstoßen. Das heißt, es ist im Fall von ARK, die waren halt pre-IPO dabei. Die haben halt dadurch relativ viel Wertsteigerung erfahren dürfen, was gut ist.
Ja.
Und dürfen aber jetzt nicht einfach alles realisieren. Deswegen ist der Fonds auch bewusst zu konstruiert, weil das ist ja der Wunsch-Case, dass du sagst, okay, ich habe investiert privat und dann mache ich irgendwie nochmal riesengroßen Profit bei einem IPO. Und dass du das halt nicht, du kannst es zum einen nicht direkt verkaufen, zum anderen willst du es vielleicht auch nicht direkt verkaufen, weil die These noch stimmt, jetzt in dem Fall. Und die sagen dann, okay, ich halte es da noch ein bisschen. In einem Bereich, das sind 20% bei ARK, die dürfen 20% des Vorvolumens dürfen die als liquide Assets halten. Und genau das ist so der Fall. Und dann wird es, also der Plan ist jetzt erstmal weiter Private Assets zu kaufen mit dem Fonds, dass halt die Quote wieder runtergeht von den Public Listed Assets, in dem Fall die SpaceX-Beteiligung, und beiden sich dann offen, da Anteile abzustoßen oder auch nicht und weiterzuhalten, wenn sie das dann, wenn es denn zu ihrer Investmentthese passt. Aber das ist üblich.
Mhm. Gehen wir auch gerne mal drauf ein. Gibt auch noch ein kleines Update zum ARK-Fonds. Aber was man natürlich da sagen kann, schon mal irgendwie vorweggeschickt, man hat dadurch, dass ARK hat ja, also der ARK-Fonds hat ja einen täglichen NAV, also einen täglichen Wert, der sozusagen ermittelt wird. Man hat den IPO gesehen.
Man hat es schon gesehen, ja.
Ja.
Die Entwicklung hat man schon gesehen.
Ja, also alle mal die Now-App zücken und reinschauen.
So ein bisschen Werbung.
Ein bisschen sollte es sein. Nein, wir gehen jetzt aber auch zum Now-Part über. Und zwar schauen wir uns einmal Partners Group an. Und einmal ARK.
Sollen wir mal kurz, dass wir beide wach bleiben, kurz Partners Group machen, dann wieder zurück zu ARK.
Let's do it.
Mega.
Also, Thema Partners Group, da sind wir ja auch sehr froh, dass die Partners Group sehr aktiv und regelmäßig transparent ein Reporting verschickt. Da ist der Fonds, den wir bei uns auf der Plattform haben, ist jetzt im April um 0,8% erzielt. Year to date sind wir jetzt bei plus 4%. Im letzten Jahr waren es so um die 14%, die erzielt worden sind.
Ist auch groß mittlerweile. Sind jetzt auch bei über 270 Millionen Dollar. Also hat sich gut entwickelt.
Auf jeden Fall. Und Robin, wer oder welche Firma oder welches Investment war denn der größte Werttreiber im April?
Da kann ich kann dann doch ganz leicht über Secondary sprechen, ganz kurz.
Endlich.
Darf ich?
Ja.
Top. Das Projekt Smile. Und zwar das Project Smile, hält die Firma IPD Dental. Warum gibt es denn eine Zweckgesellschaft? Ich sage jetzt erstmal, warum das so ist. Mhm. Und dann rede ich über die Firma, so als kurze Vorwarnung. Und das Projekt Smile ist eine Zweckgesellschaft. Und zwar eine Zweckgesellschaft in der Struktur eines sogenannten Continuation Vehicles. Was ist denn ein Continuation Vehicle? Häufig ein Fonds beteiligt sich irgendwo. Wir haben ja gerade drüber gesprochen, es gibt nicht so viele Exits. Mhm. Aber es gibt auch Beteiligungen, die könnte man exiten, die will man aber nicht exiten. Warum? Die Vorlaufzeit ist zwar zu Ende, aber man sagt, hey, das Unternehmen, das ist so bockstark positioniert, ich habe jetzt schon ein tolles Wachstum auf der Beteiligung, also als Fondsmanager, aber ich will das noch weiter treiben. Aber der Fonds, gerade bei geschlossenen Fondsstrukturen, die irgendwie 7-8 Jahre Laufzeit haben, sagen die, du musst jetzt aber verkaufen, weil der Fonds ist zu Ende. Dann sagt er, wie kann ich denn das noch weiterentwickeln? Und das ist ein sogenanntes Continuation Vehicle. Und wenn das der Fondsmanager selber sagt, dann ist es ein sogenannter GP-Led, weil der Fondsmanager ist der General Partner, Secondary. Mhm. Was macht er dann? Der sagt, okay, ich packe dieses Asset, also ich gucke mal, wie viel ist es am Marktwert, da redest du in der Regel auch mit potenziellen Käufern, also etwas, und sagst, okay, ich habe es gekauft für 100 Millionen, das sind so irgendwelche Zahlen als Beispiel, ich habe es gekauft für 100 Millionen, das ist jetzt 500 Millionen wert, aber ich glaube, da ist eine Milliarde drin, das ist ein bockstarkes Geschäft, ich will das noch weiter treiben, 3-4 Jahre. Und dann fragst du sowohl externe Investoren, potenzielle, oder halt auch deine bestehenden Limited-Partner, das heißt der LP, das heißt der Fondsinvestor, wie so alle Kundinnen und Kunden bei uns auch LPs sind, bei den Fonds. Und dann, jetzt in dem Fall hat dann die Partners Group gesagt, ja stimmt, das ist ein ziemlich cooles Investment. Mhm. Und ich glaube, das macht Sinn, da ein Secondary zu machen. Dann packt der bisherige General Partner, als GP-led Secondary, das ist eine Zweckgesellschaft, reinvestiert seinen ganzen Carry, also seine Performance-Beteiligung, die er gekriegt hat, sodass sie in der Regel eine relativ hohe Beteiligung haben bei dieser Zweckgesellschaft und fragen dann einen anderen Co-Investor, in dem Fall die Partners Group, ob die als LP da einsteigen wollen oder halt Co-Investor bei diesem Vehikel. Und warum haben die das gemacht? Weil IPD Dental mit Sitz in Barcelona, nicht nur wegen dem Sitz in Barcelona, das sind Unternehmen aus dem Dentalbereich, also was der Name schon sagt. Das sind 30 Ländern unterwegs und die machen Schrauben, Verbrauchsmaterial und Software für Dentalprothetik. Super, Dentalprothetik. Und die sind wirtschaftlich, haben die sich mega stark entwickelt in Private Equity Hand. Genau da haben sie gesagt, ja, aber da ist noch deutlich, deutlich, deutlich mehr drin. Deswegen wollen wir das jetzt weitertreiben, gemeinsam mit dem GP. Und das ist der Case dahinter. Und das war auch der wesentliche Werttreiber jetzt im letzten Monat, also letzten reporteten Monat im April, weil die einfach wirtschaftlich sich immer besser entwickeln. Die kaufen auch sukzessive zu, einfach um ihre Kompetenz auszubauen, auch regional noch präsenter zu sein. Was sie aktuell eh schon relativ stark sind mit über 30 Ländern.
Der Gedanke kam mir gerade, aber ich glaube, das ist ein Thema für in 2 Wochen, wenn wir über das Thema Secondaries sprechen. Dieses Continuation Vehicle Thema hatten wir, glaube ich, aber auch schon mal.
Vor doch 2 Jahren.
Ja, auch eher was aus der alten Welt, ne? Also ich sag mal, so ein Continuation Vehicle gibt es ja eine Evergreen-Struktur nicht, wenn du sozusagen einen Fonds hast, der die ganze Zeit läuft. Lassen wir einfach mal hier.
Ja, doch. Weil, so viel Zeit haben wir.
Ja.
Weil, also gerade bei den Managern, mit denen wir arbeiten, jetzt bei einer Partners Group, ne? Mhm. Wenn jetzt Partners Group der GP ist, der ein Direct macht. Also Partners Group entscheidet, ich kaufe jetzt irgendeine andere Firma, ich kaufe jetzt irgendwie ein, was auch in dem Fonds drin ist. Ich kaufe jetzt die Hospizkette. Mhm. Also das ist eine kurze Hospizkette bei uns drin im Fonds. Die kaufe ich, die habe ich mehrheitlich gekauft. Aber die ist ja nicht nur in unserem Fonds drin. Das ist ja das A und O. Wir haben faire Dealflow-Verteilung oder Allokationspolitik. Das heißt, diese Beteiligung wird reingekauft in den Closed-End-Fonds, in Spezialmandate für Family Offices und in unseren Evergreen.
Ja.
Heißt, du hast trotzdem vielleicht mal die Situation, dass der Closed-Ended vor, wo ein großer Teil der Beteiligung
ist,
der sagt, der läuft jetzt aus. Durch das hast du ja, wenn Evergreen gut gemanagt ist, dann hast du ja immer kontinuierlich auch wieder Distributions in dem durch die Verkäufe. Das heißt, gibt's schon, aber nur bei der Politik, die wir haben. Theoretisch könntest du da auch eine Beteiligung für 80 Jahre halten. theoretisch. Aber du willst ja auch Distributions dein Portfolio immer umschichten, ja, ja, beim Evergreen.
Falls jetzt irgendjemand ausgestiegen ist, so als bisschen, wie sag mal, ein bisschen kurze Nerd-Diskussion zum Thema Portfolio, beziehungsweise nicht Portfolio, sondern Vorstrukturierung. Gehen wir nochmal im Deep Dive, wenn wir das ganze Thema Secondaries machen,
nochmal drauf ein. Das ist sau spannend. Es war ja die Super Returns, die weltgrößte Private
Equity. Möchtest du drüber reden, ne?
Ich sehr gerne. Weißt du, das war toll. Also ich hatte über 20 Meetings mit Asset Manager und auch bestehenden Partner, neue Partner. Echt total toll, total effizient.
Ja.
Da war auch Secondary ein riesengroßes Thema. Und da gehen wir nächstes Mal drauf ein. Was denn einen guten von einem schlechten GP-led Secondary unterscheidet und was denn ein LP-led Secondary ist?
Ja, wir werden auch nochmal die einzelnen Begriffe und die Abkürzungen, die Robin gerade verwendet hat, in einem Satz auch dann nochmal erklären. Also freut euch. Das freut toll. Euch drauf.
Kann ich gar nicht schlafen bis dahin, vor allem bei der Hitze nicht.
Zwei Wochen lang?
Ja.
Alles wie immer also.
Ja. Arbeiten ja viel.
Richtig. Lass uns einmal nochmal ganz kurz das Thema Partners Group abschließen. Also Top 5 Companies oder beziehungsweise Investments, die drin sind, ist einmal die Rosen Group. Die machen Pipelines oder machen Pipelines-Inspektionen.
Also Wartungen-Inspektionen.
Project Trio.
Säkularer Trend ist auch geil mit den Pipelines, ne? Also gerade mit der Energiesicherheit
hat ja.
Das auch gerade das Thema.
Ja, dann Project Trio. Velvet Care ist, soweit ich richtig informiert bin, der größte Anbieter aus Europa für Hygieneartikel.
Also machen ganz viel Toilettenpapier und so Badezeug.
Genau, ganz simpel erzählt. Dann die Hospizkette in den USA und die Uhrenmarke Breitling sind aktuell die Top 5 Positionen. Hast du noch was zur Partners Group?
Super Manager, also die habe ich auch getroffen. Habe ich auch getroffen während des Super Return. Und ich find's einfach sehr beeindruckend, wie stabil, also sie waren zwar in der Presse jetzt auch, also zum Thema Gating.
Stimmt.
Vielleicht auch mit Blick auf maximale Transparenz.
Stimmt, können wir auch erzählen, ja. Erzähl doch mal, was ist Gating?
Die Fonds bei Evergreens sind ja trotzdem, wie ihr gerade gemerkt habt, wie du gerade gemerkt hast, sind ja Investments drin, die nicht zwingend liquide sind, weil sie ja privat sind und nicht an der Börse.
Korrekt.
Und was wir auch gelernt haben, wenn was an der Börse ist, auch nicht zwingend liquide wegen Lockups. Aber das heißt, wenn die haben bei Design, sagt man bei denen, ja, wir können nicht unendlich viel Liquidität, wenn Leute das zurückgeben wollen, sicherstellen beim Fonds, weil sonst muss ich ja Beteiligungen verkaufen und es muss ich dann unter Preis aus der Not heraus. Deswegen können die gaten, also Rückgaben einschränken in der Regel. Also Marktstandard ist, dass 5% des Fondsvolumens, das heißt 5% von über 270 Milliarden US-Dollar, sind garantiert pro Quartal jetzt bei dem Fonds von uns.
Millionen,
das ist lauter hier mit den hohen IPO-Werten, 270 Millionen, 5%. Und wenn es darüber hinausgeht, hat der erste Manager das Recht, das einzuschränken,
ja.
So zu gaten. Das hat Partners Group auch gemacht, also konsequenterweise.
Aber nicht bei dem Fonds, den es
bei uns
gibt.
Also auch deutlich größerer Fonds, der ist glaube über 3 Milliarden, also große Strategie, PI-Strategie, einfach weil der Gesamtmarkt gerade ein bisschen nervöser ist, sag mal so bei den Rückgaben. Also aus meiner Sicht genau richtig. Es hat von der Presse gerade, es war Private Credit, wurde früh viel, also private Kreditvergaben viel drüber gesprochen, geschrieben, jetzt auch mit PI. Das ist aus meiner Sicht ganz normal. Ich finde sehr, sehr gut, dass sie gegatet haben, weil es halt konsequent zeigt, nee, wir schützen das Bestandsportfolio. Und man sieht auch, das Bestandsportfolio ist auch gesund, was man sieht bei den Aufwertungen jetzt bei dem Produkt bei uns. Genau, das gab's. Also da hatte ich viel drüber gesprochen, sind halt sehr, sehr transparent, managen wirklich sehr umsichtig aus meiner Sicht.
Aber es gehört auch dazu, ne? Also ich meine, das Thema Gating, weil wenn man auch natürlich jetzt in diese Fonds Investment Solutions irgendwie rein investiert, sollte man sich dem auch bewusst sein, dass das passieren kann.
Gut, das ist ein langfristiges Investment. Also man Richtig. Möchte langfristig an der Wertentwicklung von nicht börsennotierten Unternehmen teilhaben und da muss man auch einen langfristigen Anlagehorizont verfolgen.
Genau, und wichtig auch zu verstehen, warum das der Fall ist, wie du sagtest, so eine Investition in eine private Company kann nicht einfach mal liquidiert werden.
Ja, vor allem halt nicht zu einem adäquaten Preis.
Kommen wir zum zweiten Update.
ARK.
Endlich wieder ARK. Reden viel über ARK.
Henrik, du hast doch gerade über OpenAI gesprochen.
Ja.
Sind die denn in dem Fonds drin?
Tatsächlich, die sind jetzt in dem Fonds drin. Und zwar auch relativ, also aktuell mit einer Gewichtung von 26,5%. Das heißt, die zweitgrößte Position im Fonds.
Verrückt.
Ja, und aber natürlich da auch der Disclaimer, also diese Gewichtung im Fonds, die ändert sich stetig, meist sogar auf monatlicher Basis, es kommen neue Unternehmen rein, es werden tendenziell auch Unternehmen wieder aus dem Fonds verschwinden. Der Lockup geht noch, Robin, hilf mir, bis September, Oktober diesen Jahres in der Richtung und ich sag mal Februar nächstes Jahr. Ne?
Also der Lockup geht noch bis Februar oder März nächstes Jahr.
Ja.
Also wann haben wir den erstmal angeboten? Ich glaube Mitte Februar oder so.
Mhm, Genau.
Das ein Jahr auf Vorebene, das genau. Lockup, dass man dann, also bis dahin kann man, hat man keine Rückgabemöglichkeiten, dann hat man Rückgabemöglichkeiten. Und die vergünstigten Konditionen gehen noch bis September, meine ich.
Genau, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass sozusagen auch in dieser Zeit, in der der Lockup ist, der Fonds halt komplett im Aufbau ist, bedeutet, dass sich diese Gewichtungen sozusagen noch verändern können, dass neue Unternehmen reinkommen können. Natürlich alles so ein bisschen mit Vorbild, wie, sage ich mal, der Schwesterfonds der US Venture Fund von ARK in den USA ist.
Genau, und Ziel, Allokation, also es ist ein sogenannter ELTIF, European Long-Term Investment Fund, in der Ramp-Up-Periode, das heißt die Zeit, in der es aufgebaut wird, sind die Gewichtungen, müssen noch nicht dementsprechend, was die regulatorische Vorgabe ist. Ja. Deswegen siehst du jetzt auch so eine hohe Bewertung, was einfach von der Technik her schwierig ist, dass man da diese Zielbewertung einhält. Künftig ist nach Ablauf der Ramp-Up ist eine Maximalallokation von 20% pro Einzelinvestment vorgesehen. Wobei, also wie es Hendrik gesagt hat, wenn du dir das Vorbild in den USA anschaust, sind die Gewichtungen deutlich niedriger,
ja.
Weil sie einfach auf ein breit diversifiziertes Growth-Equity-Portfolio setzen.
Ja, zumal das dann tatsächlich aber auch, glaube ich, relativ schwierig ist, ne? Wenn du irgendwie Companies wie OpenAI oder Anthropic drin hast, die machen eine Finanzierungsrunde, zerschießt dir komplett die Gewichtung, ja. Weil es einmal deutlich, deutlich mehr wert ist, genau.
Ja?
Robin, hat Spaß gemacht?
Mir auch.
An alle Zuhörer bei Rückfragen und natürlich auch vielleicht in Vorbereitung auf das ganze Thema Secondaries beim nächsten Mal, schreibt uns gerne hello@investnow.com oder slidet in unsere DMs auf LinkedIn.
Perfekt. Oder mir schreiben, dir schreiben.
Genau, das meinte ich damit.
Ich freue mich schon. Ach, DM, ja, stimmt. Direktmessage. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf Secondaries. Ja,
sehr gut.
Und das Social-Media-Zeug überlasse ich dir.
Richtig, genau. Also, lieben Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit. Bis dahin, ciao.
Dankeschön, ciao.